Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben, heute geht es bei Jagdcast um Polizeikontrollen. Und wer jetzt sagt, ja, was geht mich das an, dem sei gesagt, dass das Ergebnis einer Polizeikontrolle durchaus gravierende Folgen für uns als Jäger und Waffenbesitzer haben kann. Aber auch wenn das Ergebnis einer Polizeikontrolle für uns als Jäger, ich sag mal, maximal mit dem Entzug des Jagdscheins enden kann, so finde ich es sehr wichtig, auch mal die Perspektive zu wechseln und sich ja so ein bisschen vorzustellen, was ist das überhaupt für eine Situation für die kontrollierenden Polizisten? Denn wir haben gerade vor einem Jahr erst wieder gesehen in Kusel, dass so eine Polizeikontrolle für die durchaus mit dem Tod enden kann. Und deshalb finde ich es nur fair, dass wir uns mal für einen kurzen Moment in deren Schuhe versetzen und dann entsprechend auch unser Verhalten entsprechend anpassen. Denn wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir im deutschsprachigen Raum ja Polizisten, Polizeisysteme, Polizeien haben, kann man sowas sagen. Ihr wisst aber, was ich meine, die sich für die Bürger und die Sicherheit im Land einsetzen. Das ist global gesehen gar nicht selbstverständlich. Es gibt Länder, in denen die Polizei sich primär um die persönliche Bereicherung kümmert und nicht ansatzweise um die Sicherheit der Bevölkerung schert. Also von daher dürfen wir uns durchaus bewusst sein, dass das etwas Besonderes ist, was wir hier im deutschsprachigen Raum, was wir in Mitteleuropa haben. Da ich aber kein Polizist bin, habe ich einen alten Bekannten eingeladen. Und deshalb hört ihr gleich eben den ersten Polizeihauptkommissar und Dozenten an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung des Landes Schleswig-Holstein, Olaf Wetter. Ihr kennt ihn aus 1, 2, 3 vorherigen Jagdcast-Episoden. Erstmalig habt ihr ihn zur Jungwildrettung gehört. Und die anderen Themen habe ich ehrlich gesagt gerade vergessen. Aber bei 105 Episoden möge man mir es verzeihen. Bevor wir jedoch ins Interview einsteigen, hört hier heute nochmal, ja, kein Wort zu, sondern eher ein Wort von meinen Sponsoren, da die auch der Meinung sind, dass das heute ein ganz besonderes Thema ist. Fortex Optics, Fanner Schutzausrüstung und Protos stehen Seite an Seite mit unseren Einsatzkräften bei der Polizei, dem Zoll, den Rettungskräften bei den Feuerwehren und im Katastrophenschutz und natürlich auch mit den Männern und Frauen in unseren Streitkräften. Gewalttaten gegen euch sind Gewalttaten gegen jeden von uns. Wir verurteilen diese zutiefst und bedanken uns für euren selbstlosen Einsatz zum Wohle der Gesellschaft. Im Namen von Fanner Schutzausrüstung, Protos und Fortex Optics sage ich deshalb Danke für euren Einsatz. Moin Olaf, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Frank.
Du, unser Thema sind heute polizeiliche Verkehrskontrollen und da kommen wir dummerweise an einer Sache leider nicht vorbei. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da sind bei einer Verkehrskontrolle in der Pfalz 2 Polizisten erschossen worden. Läuft mir förmlich ein Schauer den Nacken runter. Das muss doch eine immense Belastung für die Kollegen sein, die nach diesem Ereignis dann selber wieder Verkehrskontrollen durchgeführt haben und durchführen. Ist klar, ja, Polizisten sind einiges gewöhnt und keine zwei Menschen empfinden wirklich das Gleiche, aber ich bilde mir das zumindest ein, du hast einen recht breiten Querschnitt, da du ja eben auch junge Polizeianwärter ausbildest und viel Kontakt mit Kollegen hast. Was macht so ein schlimmes Ereignis mit euch als Polizisten, wenn man das mal so verallgemeinern kann? Hat man da Angst oder wird das eher als unglaublich schlimmer Einzelfall abgetan?
Oh, trifft jetzt tatsächlich verschiedene Punkte dort. Das ist sicherlich hoffentlich, also diese Extremität in dem Fall, Einzelfall, da müssen wir einfach von ausgehen und hoffentlich bleibt es lange so. Die Gewaltübergriffe, sag ich mal, gegenüber der Polizei und auch insbesondere bei Verkehrskontrollen nehmen aber zu. Und deswegen oder dessen sind wir uns natürlich sehr bewusst. Das wird auch in der Ausbildung entsprechend immer mehr ausgebildet, fortgebildet. Es ist schon immer ein Thema, dass wir entsprechend mit Eigenschutz an die Verkehrskontrolle rangehen, uns gegenseitig schützen dort. Das stellt sich eben auch in der Art und Weise der Kontrolle nahe dar. Und ja, mir fehlen dazu auch die Worte, dieser grauenvollste Vorfall in Kusel, was ja schon einer Hinrichtung gleichgekommen ist dort. Das macht natürlich mit jedem Polizisten draußen noch mal wieder ein bisschen mehr. Er wird noch mal wieder vorsichtiger. Und das kann auch dadurch mal sein, dass ein Polizeibeamter dadurch unnahbar und gefährlich wirkt, was er sicherlich gar nicht ist, sondern das ist einfach nur sein Auftreten, um sich selber zu schützen. Und meistens im Lauf der Kontrolle merkt man dann auch als Polizeibeamter, dass das jetzt hier in die richtige Richtung geht oder eben nicht.
Ja. Ja, ich finde, das muss man sich als Kontrollierter auch immer wieder vor Augen halten. Man selber weiß, dass man hoffentlich, seid ihr alle rechtschaffende Bürger, aber der Polizist, der euch gegenübertritt, der weiß es eben noch nicht. Und der muss zunächst einmal vom Schlimmsten ausgehen. Und ja, ich muss es einfach mal sagen, ich habe wirklich größten Respekt vor der Arbeit der Polizei und habe ja auch viel international gearbeitet und möchte wirklich einmal sagen, dass ich die Zuverlässigkeit der Polizei, also das ist ja nicht nur im deutschsprachigen Raum so, sondern wahrscheinlich weitestgehend in Mitteleuropa, das ist wirklich was Besonderes, ne? Und das unterscheidet uns auch von weiten anderen Teilen der Welt. Und das ist bestimmt auch ein ganz wesentlicher Standortvorteil im globalen Vergleich, ne? Dass wir hier eben eine Polizei haben, die für ihre Bürger da ist und sich nicht wie in weiten Teilen Afrikas und Südamerikas ja mehr oder weniger in die eigene Tasche wirtschaftet. Ne? Ich denke, das darf man sich durchaus mal ins Bewusstsein rufen, dass wir hier wirklich vom Freund und Helfer sprechen können und nicht Angst haben müssen vor der Polizei. Aber jetzt möchte ich zum eigentlichen Thema der Verkehrskontrolle kommen. Und ganz ehrlich, es geht mir jetzt nicht um die Rechte als Kontrollierter, sondern vielmehr darum zu verstehen, wie ich mich aus Sicht eines Polizisten bei einer Verkehrskontrolle verhalten sollte, um das Stressniveau für uns beide oder ja, alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten. Und ich habe wirklich keinen Schimmer. Du kannst es vielleicht nicht glauben, ich bin jetzt 50, aber ich bin erst ein einziges Mal von der Polizei kontrolliert worden und das war noch nicht mal in Deutschland. Also wenn ich jetzt hier frage, dann habe ich auch wirklich keinen Plan, außer das, was ich so im Fernsehen gesehen habe. Fangen wir mal ganz vorne an. Um da als Kontrollierter gut vorbereitet zu sein und nicht gleich in Panik auszubrechen, hilft es ja vielleicht, zumindest die richtigen Papiere dabei zu haben. Was für Papiere sollte ich denn dabei haben, wenn ich ein Fahrzeug führe und gleichzeitig auch noch Waffen dabei habe?
Ja, ganz allgemein kann man das leicht beantworten. Also die normale Verkehrskontrolle, die ist oftmals ja ausschlaggebend. Die Polizei darf und soll zu jeder Zeit den Verkehrsraum, den Verkehrsteilnehmer und das Verkehrsmittel auf Sicherheit überprüfen. Also wir dürfen und sollen das auch. Auch ohne, dass wir eben einen Anlass haben. Klar, anlassbezogen ist nochmal was anderes. Wenn da einer Schlangenlinien fährt, brauche ich nicht erzählen. Dann kontrollieren wir natürlich erst recht. Zu den Papieren direkt. Natürlich habe ich meinen Führerschein mit, wenn ich ein Kraftfahrzeug führe, das führerscheinpflichtig ist. Bis auf Mofa trifft das auf die meisten ja zu. Ich habe meine entsprechende Zulassungsbescheinigung, so heißt das Ding ja heute. Früher war es der Fahrzeugschein dabei, damit ich zumindest schon mal das Fahrzeug und meine entsprechende Fahrerlaubnis damit dann nachweisen kann. Nebenbei sollte man natürlich sich ausweisen können. Das ergibt sich aber natürlich auch schon aus dem Waffenrecht selber. Da steht drin, wer eine Waffe führt, muss sich ausweisen können. Das gehört dazu. Natürlich habe ich dann ja meinen Jagdschein mit, wenn ich jetzt auf dem Weg zur Jagd bin und eine Waffe mit habe. Natürlich habe ich auch meine Waffenbesitzkarte dabei. Und für die Polizei eigentlich auch wichtig in so einer Situation, zumindest wenn er dann auch jagen will, wenn er irgendwo ist, oder sagt, ich bin hier in meinem Revier, dann muss er das natürlich auch mal kurz nachweisen. Wo willst du denn jetzt eigentlich hin zur Jagd? Das heißt, ich muss irgendwie meinen Jagderlaubnisschein, eine Bescheinigung, dass ich Pächter bin, oder die Erreichbarkeit des verantwortlichen JABs dann, wo ich eingeladen bin oder so. Irgendwas muss ich ja bringen können, damit der Polizeibeamte erkennt, ja, passt alles zusammen. Waffe, WBK, Jachtschein und die anderen Papiere. Und dann ist er schon mal sehr zufrieden und der Kollege auf dem sicheren Weg.
Mhm. Ja, das schadet gar nicht, sich das immer mal wieder vor Augen zu halten, was man wirklich alles dabei haben muss und da nicht schlampig zu werden. Ähnlich, ja, grundlegend, aber trotzdem auch nochmal zur Sicherheit. Wie muss ich denn Stand Frühjahr 2023 überhaupt Waffe und Munition im Fahrzeug verwahren?
Da hat sich bisher noch nichts geändert. Das ist das, was die meisten von uns hoffentlich mal gelernt haben, also zumindest die, die einen Jagdschein unter uns haben. Wenn ich auf dem Weg zur Jagd bin, da kennt das der Gesetzgeber nicht mal eine Kilometerbegrenzung. Also grundsätzlich erstmal der direkte Weg zur Jagd. Dann darf ich meine Schusswaffe unverschlossen transportieren. Auf gar keinen Fall geladen, aber ich darf sie eben, also ich nehme den einfachen Fall, egal ob ich jetzt 3 oder 30 Kilometer fahre, ich fahre in mein Revier, die Waffe kommt auf den Rücksitz, sollte natürlich auch so gesichert sein oder liegen, dass sie beim Bremsen nicht gleich kaputt geht, wenn sie irgendwie runterfällt. Aber ich darf sie offen hinlegen. Und ich dürfte auch mit dem Fahrrad oder mit dem Quad losfahren und mir das Ding über den Rücken binden. Das erlaubt das Recht tatsächlich. Munition muss getrennt von der Waffe sein. Auch auf gar keinen Fall das befüllte Magazin in die Waffe einführen, weil das immer dem Ladezustand geladen gleichkommt eben. Und das würde dann sofort bei einer Kontrolle den Entzug aller waffenrechtlichen und jagdrechtlichen Erlaubnisse nach sich ziehen. Das wollen wir ja auch nicht. Wenn ich dann wiederum, also auf dem Weg zur Jagd und auf dem Weg zurück, immer der direkte Weg, da darf ich die Waffe offen führen. Wenn ich zum Büchsenmacher fahren will oder auf den Schießstand fahren will, dann ist das keine Fahrt, keine Tätigkeit, die unmittelbar mit der Jagd zusammenhängt. Und deswegen muss ich die Waffe dann in einem verschlossenen Behältnis transportieren. Das kennen wir alle, da kommt die ins Föderalschloss dran und dann ist man auch dort auf der sicheren Seite.
Ja, du, gut zu wissen. Ich habe ja immer so meine eigene Rechtsinterpretation und ich habe die sogar auf dem Weg ins Revier im Futteral verschlossen transportiert. Aber ja, habe ich komplett falsch abgespeichert, aber lieber ein bisschen sicherer als umgekehrt. Ne? Ja, jetzt würde ich ganz gerne tatsächlich auf die Verkehrskontrolle eingehen. Wenn ich mir das mal so vorstelle, und klar, ich kenne das natürlich auch aus dem Film oder aus dem Fernsehen, dann gibt es ja vom Prinzip her zwei Szenarien. Ich werde auf der Straße aus dem fahrenden Fahrzeug aufgefordert, ihm zu folgen, und B, wahrscheinlich, ich werde von den Beamten auf der Straße auf den Seitenstreifen oder auf dem Parkplatz gewunken. Ne? Sind das so die zwei Szenarien oder gibt es da noch mehr Möglichkeiten, die ich jetzt so nicht auf dem Schirm habe?
Die Situation, warum ich jemanden anhalte, das kann ja alles Mögliche sein. Ich kann eine Vollkontrolle irgendwo haben, dass jedes Fahrzeug einfach so kontrolliert wird. Vielleicht auch, weil wir gerade in der dunklen Jahreszeit wieder viele Einbruchserien irgendwo haben. Dann gibt es aber uns mal auch im ländlichen Bereich ganz plötzlich eine Kontrollstelle, wo jedes Auto angehalten wird. Also so kann ich reinrutschen. Es kann einfach mal ein Polizeibeamter sein, der sagt, oh, ein grüner Geländewagen, ich kenne mich da gut aus, den gucke ich mir mal genauer an. Es kann die gezielte Kontrolle sein, dass irgendein, und sei es mal ein Jagdgegner, der Meinung ist, Jäger saufen alle. Es gibt ja immer noch so einige Bereiche, wo sowas behauptet wird. Und der sagt jetzt, da ist ein Jäger losgefahren, ich habe gesehen oder ich glaube, der ist betrunken. Ja, dann müssen wir als Polizei diesem Hinweis natürlich nachgehen und dann kann man auch so mal in eine Kontrolle kommen. Der Regelfall ist dann eben, entweder werde ich rausgewunken, also wortwörtlich mit der Kelle irgendwie, oder das Fahrzeug von hinten sagt Stopp oder das Fahrzeug von vorne sagt, also leuchtet auf, bitte folgen, und dann fahre ich zum nächsten Parkplatz, zur nächsten geeigneten Haltestelle. So würde das Ganze erstmal ablaufen.
Aber wie verhalte ich mich denn? Jetzt fahre ich so im Einsatzfahrzeug hinterher, ne, keine Ahnung, steht vielleicht bitte folgen oder sonst was, Polizei. Kann ja auch mal, muss ja nicht zwangsläufig ein Fahrzeug sein, was jetzt auch eindeutig als Polizeiwagen zu erkennen ist. Ne? Aber Jetzt fahre ich dem hinterher und der bleibt irgendwann stehen. Dann parke ich einfach direkt hinter dem und bleibe im Wagen sitzen, lasse den Motor laufen, damit es nicht kalt wird, oder steige ich aus und gehe den Beamten entgegen. Was mache ich da am besten?
Also auf jeden Fall sollte ich grundsätzlich das machen, was von mir verlangt wird und mir nicht irgendwas dazu dichten. Das zum einen. Ein wichtiger Punkt ist tatsächlich Ruhe bewahren und keine Hektik verbreiten. Dass der Polizeibeamte, die Beamtin, wie auch immer, dass die erkennen, ah, erstmal ist alles ruhig. Und wenn man in amerikanischen Filmen sieht, Hände aufs Lenkrad, dann macht das auch nichts, wenn man das hier auch macht und damit schon mal signalisiert, hier, ich habe nichts zu verbergen, hier sind meine Hände, alles ist gut. Also so kann man da schon mal entspannt rangehen. Man sollte generell immer davon ausgehen, dass man kontrolliert werden kann. Wenn ich losfahre mit der Waffe, sollte ich fest davon ausgehen, die könnten mich irgendwo anhalten. Habe ich alles mit? Ist das nicht geladen? Passt das alles zusammen mit dem Recht, wo ich gerade hin will? Und dann bin ich auch vom Bauch her ganz anders davon. Dann weiß ich ja, ich mache gerade alles richtig. Sicherlich ist es für einen Bürger immer eine unangenehme Situation, von der Polizei kontrolliert zu werden. Man hat ja trotzdem immer im Hinterkopf den Gedanken, irgendwas könnte jetzt falsch sein. Ganz ehrlich, das geht mir als Polizeibeamter nicht anders, wenn ich irgendwo von der Polizei angehalten werde. Erstmal ist kurz, hoffentlich stimmt hier alles, ist alles gut. Ja, so, und dann kommt es zur Kontrollsituation. Ich halte davor, dahinter, wie auch immer, wie es gewollt ist, an. Ich mache den Motor aus. Das erleichtert die Kommunikation, das signalisiert der Polizei, abhauen will er so schnell nicht, alles gut so. Und dann darf man sich nicht wundern, dass Polizeibeamte meistens zu zweit sich aufteilen. Der eine kommt ans Fahrerfenster und will mit mir das Gespräch anfangen, also ja, ich sag mal mit mir, wenn ich jetzt angehalten worden wäre. Und ein zweiter Beamter verschwindet irgendwie so ein bisschen aus meinem Sichtfeld. Das ist auch so gewollt, weil der sichert diese Situation. Und der hat wahrscheinlich auch die Hand an seiner Waffe. Weil der, solange die Situation noch unklar ist, diese komplette Kontrolle und seinen Kollegen, der gerade ungesichert quasi mit dem Fahrer 1:1 gegenübersteht, damit diese Situation sicher ist und im Zweifel auch die Polizei dann die Schusswaffe einsetzt, wenn der Fahrer halt irgendwie zur Waffe greifen würde. So muss man das ja sagen. Das passiert ja zum Glück extremst selten, aber wir sind grundsätzlich dazu ausgebildet und wir wissen, was zu tun ist, und wir passen drauf auf, um für solche Situationen möglichst vorbereitet zu sein. Es gibt Situationen, wie wir in Kusel erlebt haben, da geht es nicht. Wenn es solche Vorfälle gibt, können wir auch nichts mehr machen. Aber vom Grundsatz her darf sich der Bürger nicht wundern, dass wir so vorgehen. Und diese Situation zum Anfang ist doch relativ kühl. Die ist erstmal, ne, das gegenseitige Beschnuppern, sage ich mal, um festzustellen, ob man hier als Polizeibeamter sich in eine Gefahr begibt oder nicht.
Du, ich komme nicht umhin, aber es provoziert jetzt die Frage, wenn der eine doch aus meinem Sichtfeld verschwindet, um die Situation zu sichern. Du hast mit Sicherheit nicht in Kosel ermittelt, aber es provoziert trotzdem die Frage, wieso konnte es dazu kommen, dass beide Polizisten in Kosel erschossen wurden?
Ja, wie gesagt, ich habe nicht ermittelt. Ich kenne ja auch nur die verschiedensten Berichte aus den Allgemeinmedien. Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass die Polizei dort irgendwas falsch gemacht hat. Die Situation in der Kontrolle hat sich schon so dargestellt, dass sich das, ich sag mal, zum Guten entwickelt. Wahrscheinlich. Die Kollegin hat schon den Ausweis gekriegt, also hatte schon kommuniziert mit ihm, hat die Dokumente bekommen, geht zum Funkgerät, will das Ganze abfragen und wird dann dabei, ja, beschossen, erschossen. Das Ganze im Dunkeln. Ja, Jäger ist ja hier völlig das falsche Wort. Die Mörder, sag ich mal, der
Ja.
Mörder, wie auch immer, mit Nachtsichttechnik wohl, so nach dem, was man gelesen hat, also entsprechend im Vorteil mit Schrot vorher oder mit der einen Waffe, wo man ja auf der anderen Seite gar keine Chance mehr hat. Der braucht mit Schrot ja nicht mal großartig zielen. Also er braucht ja nur die Richtung halten, trifft und schießt nochmal nach, damit das auch endgültig ist. Also es war in dem Moment eine durchdachte Hinrichtung, und da sind wir als Polizei ja manchmal auch dann, ja, überfordert, das ist das falsche Wort. Da rechnet man ja nicht immer mit. Wir passen schon extrem auf, aber es gibt Fälle, die kann man gar nicht durchdenken.
Ja, nee, kann ich voll und ganz verstehen. Das ist ja auch super perfide, ne? Erstmal den Anschein einer ruhigen Verkehrskontrolle zu erwecken und dann eben, ja, bestialisch. Ja, schwierig da weiterzumachen. Es ist leider so, wir sind nicht irgendwer. Wir Jäger und die meisten unserer Zuhörer sind ja Jäger. Wir haben einfach Schusswaffen dabei. Und wenn ich jetzt bei so einer Kontrolle eine dabei habe, sollte ich das denn quasi sofort sagen? Oder antworte ich eigentlich nur auf die Fragen der Kollegen und ja, behalte das erstmal für mich?
Ich persönlich würde das mit dem Gespräch dann machen, das Ganze. Also wenn der Polizeibeamte mit mir spricht, alle meine Papiere kriegt und dann irgendwann abwinkt und sagt, danke, gute Fahrt, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Dann brauche ich mir nicht noch erzählen, pass auf, ich habe aber zwei Waffen mit, willst du die nicht nochmal sehen? Ich muss dann nicht in diesen Sprechdurchfall verfallen. Ich sollte tatsächlich ein vernünftiges Gespräch mitmachen, mitführen. Wir Jäger wollen ja auch nicht dumm auffallen. Bei uns führen ja Verstöße schnell dazu, dass alles vorbei ist. Nun bin ich mir sicher, es ist alles in Ordnung. Polizeibeamte fragt und macht und tut. Wenn der meinen Jagdschein und meine WBK sehen will, weil er irgendwie das Auto als Jäger anerkennt, erkennt und auf dem Rücksitz liegt vielleicht das Waffenfutteral, dann wird er in 99% der Fälle, sage ich mal, auch danach fragen. Und dann mache ich natürlich mit, wenn er sagt, ist da eine Waffe drin? Ja klar, da ist meine Jagdwaffe drin. Soll ich ihm die zeigen? So, und dann geht das Gespräch ja weiter. Auf beiden Seiten wieder Ruhe bewahren. Und dennoch muss man diese ganz besondere Situation als Jäger jetzt auch verstehen. Der Polizeibeamte weiß, da hinten liegt eine Waffe. Ich weiß aber noch immer nicht, ob das die Waffe ist, die in der WBK eingetragen ist, ob das eine geklaute, eine geliehene ist, und ich weiß den Ladezustand nicht. Und das ist jetzt eine ganz schwierige Sache für beide Seiten. Der Jäger will zeigen, dass das Futteral verschlossen ist, angenommen, er ist nicht auf dem Weg zur Jagd, sondern eben zum Schießstand. Würde ich dann auch machen als Jäger. Pass auf, guck hier einmal, die Waffe, die Tasche ist verschlossen. Nicht, dass es hinterher heißt, die waren nicht richtig gesichert oder sowas. Das ist der eine Schritt. Da wird der Schutzmann ja schon sagen, ja, habe ich gesehen, alles gut. So, und dann mache ich das, was er sagt. Soll ich die selber rausnehmen, wollen Sie die rausnehmen als erstes? Und das kann man auch nicht irgendwie auf der einen wieder auf der anderen Seite empfehlen. Ich als Polizeibeamter würde wahrscheinlich sagen, okay, steigen wir mit dem Futteral aus und dann legen wir auf die Motorhaube oder was weiß ich und machen die beide mal auf. Aber bitte, du Jäger, fass die noch nicht an. Ich gucke jetzt als erstes mal. Ich will den Ladezustand wissen und ich will Sicherheit haben. Nicht, dass da noch eine Pistole mit drin liegt und da greift plötzlich zur Schusswaffe. Deswegen muss man diese Situationen im Einzelfall tatsächlich im Gespräch dann mitmachen und im Zweifel fragen, soll ich dies machen, soll ich das machen? Und dann wird der Polizeibeamte sagen, ja, mach das oder mach das andere.
Du, nun habt ihr ja eine ganz andere Bewaffnung. Also Jagdgewehre sind ja durchaus schon etwas speziellere Waffen im Vergleich jetzt zu der Bewaffnung von Einsatzkräften, Polizei und dergleichen. Könnt ihr einfach, also werdet ihr in der Handhabung von Jagdwaffen ausgebildet?
Wie soll ich formulieren? Nicht detailliert genug, das geht gar nicht. Wir haben natürlich auch viele Jäger unter den Polizeibeamten, klar. Also klar in Form von wie wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft. Aber viele Kollegen können natürlich auch nicht wirklich mit Jagdwaffen umgehen. Während der Ausbildung werden unterschiedlichste Waffen und damit auch Jagdwaffen gezeigt. Die Handhabung wird damit mal geübt. Aber wenn ich ich sage mal, einen Drilling mit französischem Stecher, wenn ich den 2 Jahre nicht in der Hand hatte, weiß ich auch nicht mehr, welcher Abzug, welcher Lauf ist und wie das mit dem Stecher nochmal war. Also da wird es dann natürlich eng, ganz klar. Und wieder einmal mehr, also entsprechend gegenseitiges Gespräch miteinander kommunizieren und kooperieren und dann läuft das Ganze fast von alleine.
Ja. Ich habe nochmal so eine Basisfrage. Also ich persönlich denke ja, wenn ich eine Waffe führe oder transportiere, dass ich 0,0 Promille Grenze habe. Ist das wirklich so?
Du kommst kurz, weil du die Worte so brachtest, das Transportieren ist auch immer Führen. Nur mal so, sobald ich von zu Hause weg bin, es gibt dieses Transportieren in dem Sinne gar nicht. Das taucht immer wieder überall auf, aber im Waffenrecht ist es immer Führen. Ja. Und dann gibt es Begrenzungen, ob ich es offen oder verschlossen führen darf. Aber es bleibt ein Führen. Ich kann sie im Kofferraum in drei Kisten mit Schlössern und Bändern und Gurten zumachen. Es bleibt ein Führen von der Waffe. Mhm. So, das war aber nur am Rande. Es gab ja bis vor kurzem immer noch dieses Urteil, war das Oberverwaltungsgericht, glaube ich, wo es ja hieß 0,0 bei der Jagdausübung. So, und das ist, also, da gab es ja einen Fall, wo einer einen ersten Glas Wein getrunken hat, dann seinen Rehbock geschossen hat und der ist verdonnert worden. Führen einer Waffe und Alkohol, No-Go, der hat alle Erlaubnisse verloren. Danach gab es mittlerweile schon wieder ein Urteil, das sagt, dass die Handhabung mit Schusswaffen nur komplett ohne Alkohol, also mit 0,0 erfolgen darf. So, und das Ding wabert so ein bisschen rum. Es ist noch nicht irgendwo bei einem höchstrichterlich, sag ich mal, bestätigt worden, aber in der heutigen Zeit mache ich mir da gar keine Sorgen. Wenn da einer gegen angehen würde, hätte er, glaube ich, keine Chancen. Heißt im Ergebnis, Waffe 0,0. Fahre ich irgendwo mit zur Jagd oder nach der Treibjagd und bin schon so vernünftig und sage, naja, komm, ein Bier kann ich eben und so. Ich fahre ja erst eine Stunde. Also da habe ich immer noch, ich führe ein Auto. Da wird man wahrscheinlich schon bei der Alkoholmenge nach einem Bier sagen, also da kommt man ja kaum an Grenzen, so formuliere ich es mal, erst recht, wenn es schon ein bisschen länger her ist. Wäre es aber so, dass ich die Waffe dabei habe und jemand stellt fest, du riechst nach Alkohol, wir machen einen Test, du führst eine Waffe mit Alkohol, dann kann das nach heutiger Rechtsprechung dazu führen, dass alles weg ist. Deswegen kann man da nur dringend vorwarnen und im Ergebnis sagen, egal ob zur Jagd oder einfach so dabei haben, nach dem Schießstand oder so, 0,0.
Das ist jetzt eigentlich gar nicht das Kernthema des Gesprächs, aber vielleicht hast du es ja trotzdem auf dem Schirm. Wenn wir zum Beispiel, du kennst ja unsere Revier, wenn wir beim Hauptpächter eben dann einkehren und danach kleines Hirschfest oder Bockfest machen, dann bleiben die Waffen eigentlich da im Schrank und man fährt ohne Waffe nach Hause, weil man ja guten Gewissens noch ein Fahrzeug führen kann, aber eben nicht die 0,0 Promille hat. Kann ich die Waffe eigentlich einfach dort in den Schrank stellen oder brauche ich da eigentlich auch schon ein Übergabeprotokoll oder so eine Vereinbarung?
Ich will auf Alkohol und Autofahren jetzt gar nicht tiefer eingehen, da kommt natürlich auch gleich, Nein, man muss sich das so vorstellen, ich lasse jetzt jemanden meine Schusswaffe da, das ist ein Überlassen, also dem ich sie überlasse, waffenrechtlich, der muss natürlich Umgang haben dürfen. Darf er, erst der andere Jäger, ich weiß das, alles passt. Jetzt ist morgen früh die Waffenkontrolle bei ihm oder bei mir. Bei mir fehlt jetzt eine Waffe, bei ihm ist eine zu viel. Führt in beiden Fällen zu unnützer Diskussion, wenn ich nicht vorher so einen Zettel ausgefüllt habe. Das heißt, so einen Überlassungsschein würde ich immer machen. Meine WBK-Nummer, meine Jagdscheinnummer, Daten da drauf, Waffe sowieso, im Monat Januar oder so an XY verliehen und umgekehrt von ihm geliehen. Dann bin ich bei der Kontrolle auf der sicheren Seite, kann entsprechend alles nachweisen, das führt nicht lange zur Diskussion und ich muss nicht hinterher mich irgendwie versuchen zu rechtfertigen, warum meine Waffe nicht da ist. Das kann im Einzelfall auch zum Entzug meiner waffenrechtlichen Erlaubnisse führen.
Ja, du, jetzt wo du es sagst, dann kopiere ich einfach mal ein paar Formulare, weil das kommt ja tatsächlich öfter vor bei uns. Du hast es schon gesagt, wenn ich dagegen verstoße und irgendwie Restalkoholgehalt habe, dann ist eigentlich alles weg, ne? Jagdschein, WWK.
Ja, also es hängt natürlich immer vom Einzelfall ab und vor Gericht und auf hoher See, da gibt es ja diesen Spruch, da weiß keiner, wie es ausgeht und so, sondern hängt das von Gott ab. So tief will ich nicht reingehen, aber die Gefahr in heutigen Zeiten, wo man ja den Waffenbesitz in der Bevölkerung nicht in den Mengen haben möchte und das entsprechend auf notwendige Sachen beschränkt und auch die Anzahl der Waffen, die ein Jäger zum Beispiel hat, immer wieder in Diskussionen sind und so. Also das sind ja alles so Randbereiche bei unserer Politik, dass ich da mit all diesen Sachen sehr, sehr vorsichtig wäre, weil die ganze Rechtsprechung der letzten Jahre auch bei kleineren Verstößen überwiegend dazu führt, dass man sehr schnell alles abgeben muss. Und dann ist so ein Hobby-Modell Eisenbahn oder so halt langweilig dagegen.
Ja, das kann man wohl sagen. Wir haben jetzt viel über Schusswaffen gesprochen, ne? Aber ich sag mal so, auch wenn wir Jäger so Messer eigentlich mehr so als alltägliches und allgegenwärtiges Werkzeug nutzen, sind sie ja rein rechtlich auch Waffen. Was muss ich denn gerade mit Blick auf das, ich sag jetzt mal, Mitführen von Messern beachten? Vielleicht auch unter dem Aspekt, dass ich gerade nicht ins Revier fahre oder von dort komme.
Ja, zum einen nochmal zur normalen Verkehrskontrolle jetzt und Messer oder Waffen und sonst wie, das haben wir noch gar nicht so angesprochen. Ich sagte nur Ruhe bewahren und mitmachen und sowas. Auch jede hektische Bewegung zur Brusttasche, zum Handschuhfach, was auch immer, gehört alles mit dazu, weil ich könnte eine Schusswaffe oder entsprechend ein Messer dort rausholen. Da ist jeder Polizeibeamte immer sehr empfindlich bei solchen Sachen. Deswegen lieber einmal, pass auf, ich habe das alles hier in der Brusttasche, ich habe das da vorne im Handschuhfach liegen, ich hol das raus, dann weiß er Bescheid, alles klar, keine unnütze hektische Bewegung und dann klappt das Ganze problemlos. Das nur mal so am Rande.
Mhm. Ja, aber das ist ja ganz wichtig, also eigentlich immer erst sagen, was man vorhat zu tun und es dann machen.
Ja, würde ich auf jeden Fall so empfehlen, insbesondere wenn sich jeder von uns mal diesen Fall in Kusel vorstellt, wo die Polizisten hingerichtet worden sind. Dass danach erst recht jetzt Polizeibeamte extrem vorsichtig in solchen Situationen sind. Und sonst muss man sich mal in seine Situation versetzen. Der kontrolliert mich jetzt und weiß nicht, ob jede von meinen Handbewegungen nicht gerade dafür da ist, ihn vielleicht töten zu wollen. Ja. Natürlich sind das absolute Einzelfälle, aber der Einzelfall reicht ja. Den möchte ich als Polizeibeamter nicht erleben. Dementsprechend einfach sagen, was man macht, und dann läuft das Ganze deutlich einfacher ab.
Hm. Gibt es da eigentlich eine Statistik zu? Ich meine, auch wenn es seltene Fälle sind, aber es ist ja nicht das erste Mal vorgekommen in Kusel, oder?
Nein, es werden jedes Jahr einige Polizisten in Deutschland ermordet, so muss man sagen, oder im Einsatz getötet. Und wir haben grob 40.000 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte, Einzelfälle, die registriert sind pro Jahr in Deutschland, 40.000. Und das sind die Fälle nicht mit Pöbeleien oder so. Die kommen doch alle obendrauf, wo Widerstand nur verbal getätigt wird. Das hier ist richtiger körperlicher Widerstand oder sogar tätlicher Angriff gegen die Polizeibeamten. Das heißt, es vergeht keine Nacht, wo deutschlandweit nicht hunderte solche Fälle geschehen. Hm. Und dementsprechend muss man das akzeptieren, dass Polizei aufgrund dieser Erfahrung vorsichtig ist. Und kein Beamter, der irgendwie mindestens, kein Beamter, der zumindest schon ein Jahr auf der Straße ist, wird nicht von solchen Fällen berichten können, wo er bepöbelt, beschubst und sich vielleicht mit irgendjemandem auf der Straße rollen musste, weil die gegen irgendeine hoheitliche Tätigkeit Widerstand dann geleistet haben.
Jetzt sind
wir aber von deiner ursprünglichen Frage abgekommen.
Ja, genau. Die drehte sich um das Mitführen von Messern.
Genau. Ich darf als Jäger natürlich Jagdmesser, groß, klein, ganz groß dabei haben. Hirschfänger, Sauffeder theoretisch, das ist alles denkbar. Wenn ich zur Jagd fahre, ist das völlig problemlos. Ich darf auch ein altes Bajonett, habe ich beim einen oder anderen Jäger schon gesehen, weil das eben eine sehr große, lange Klinge ist mit einem festen Griff und sowas, dass die sowas nehmen. Alles gar kein Problem, wenn meine Fahrt gerade oder die Jagd selber stattfindet, die Fahrt in Verbindung mit der Jagd und zurück. Wenn ich nicht gerade dieses laut Gesetz berechtigte Interesse habe, jetzt im Moment so eine Waffe zu führen, also in dem Fall das Messer, dann muss ich das auch in einem verschlossenen Behältnis transportieren. Das gilt immer, wenn das Messer eine feststehende Klinge von über 12 Zentimetern hat. Hm. Feststehend heißt, das darf sich überhaupt nicht bewegen können, auch nicht arretiert oder so. Es muss durchgängig, wie mein Filetmesser in der Küche, Griff und Klinge ist eine Einheit. Alles über 12 Zentimetern muss ich mit einem berechtigten Interesse nachweisen, wenn ich es frei führen will in dem Moment, oder ich muss es verschließen. Das, was Jäger ja gerne machen, es könnte ja sein, dass ich zum Wildunfall dazukomme. Deswegen habe ich immer in der Türablage eben, was weiß ich, meinen Hirschfänger liegen. Das führt in solchen Kontrollen eventuell dann zur Diskussion, stellt auf jeden Fall eine OWI nach Waffengesetz dar. Und das haben wir auch alle gelernt. Wenn wir gegen das Waffengesetz verstoßen, kann das ganz schnell auch wieder Probleme mit der mit dem Besitz von Waffen und dann wiederum von Schusswaffen nach sich ziehen.
Hm. Na gut, 12 Zentimeter, ich habe das mal nachgemessen, das ist ja auch schon eine ordentliche Klinge, ne? Also damit kann man schon mächtig was abfangen oder abnicken, wenn man es denn gelernt hat. Ja, Olaf, du, das waren so die Punkte, die ich mir als nahezu unkontrollierter Jäger und Fahrzeugführer so ausgedacht habe. Habe ich aus deiner Sicht als Polizist und Jäger da noch wichtige Punkte vergessen?
Ich würde im Moment, ich überlege auch gerade nochmal so auf die Schnelle, das ist eigentlich das Wesentliche gewesen. Wenn der Kontrollierte seine Papiere alle dabei hat, ich wiederhole mal ganz kurz, Führerschein, ja. Zulassungsbescheinigung, Ausweis, Jagdschein, Waffenbesitzkarte und irgendwie Nachweis, Jagderlaubnisschein. Dann hat er dafür alles mit. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Ruhe bewahren, hektische Bewegungen vermeiden und eben mit den Polizeibeamten entsprechend kommunizieren. Ich muss nicht alles frei raussappeln. Ich hab mit, so dass der Polizeibeamte gar nicht weiß, was er zuerst und zuletzt kontrollieren soll. Aber damit ist er, glaube ich, auf der sicheren Seite. Und dieser Grundgedanke, ich fahre jetzt zur Jagd, immer einmal kurz checken, wenn ich jetzt kontrolliert werde, ist alles in Ordnung, alles gut, wunderbar, dann kann ich auch losfahren. Dann brauche ich mir auch keine Sorgen machen. Hm. Und dass Polizeibeamte manchmal auch interessiert sind nebenbei, weil die eben auch manchmal mit durch ihre eigene Ausbildung an Waffen und so weiter vielleicht auch Interesse zeigen und einfach mal fragen und warum und was ist denn das für eine Waffe und was kostet denn sowas und wo gehen sie denn jagen und wie sieht's aus, hat man Teil gehabt oder so, dann kann man doch auch ein nettes Gespräch anfangen und das ist Dann sagt der Polizeibeamte hinterher auch wieder, siehste, so macht das doch Spaß. Ne? Der Jäger, alles in Ordnung und dann geht's weiter. Und dann sucht man sich wirklich Leute, wo die Kontrolle dann auch wirklich wichtig ist. Wir sind ja eigentlich ja eh ein Randbereich, der sowas von gut überwacht wird. Denn ich nenne es mal wortwörtlich, Verbrechen mit legal besessenen Schusswaffen sind im 0,00 Bereich, glaube ich sogar, Prozent. Die allermeisten solcher Taten werden halt mit illegalen Schusswaffen begangen und das sind nicht wir Jäger. Hm.
Ja, das finde ich auch immer so absurd, wenn denn ad hoc nach einer Straftat wieder nach einer Verschärfung des Waffenrechts gerufen wird. Aber das ist Klientelpolitik, das wissen wir wahrscheinlich alle. Aber ich finde es ganz wichtig eben, was du gerade auch gesagt hast, wenn ich dann eben ein nettes Gespräch führe und einen ruhigen, besonnenen Eindruck mache, dann gebe ich ja auch für den Rest der Jägerschaft wieder eine Visitenkarte ab, die sich wirklich sehen lassen kann und dann eben vielleicht auch schon ein bisschen eine andere Basis für die nächste Kontrolle schafft wieder. Weil ja letztendlich ist uns ja allen dran gelegen, dass wir hier in einem sicheren Land leben, ne?
Ja, ganz genau so ist das. Und das geht ja auch beim Jäger so weiter. Wenn ich als Jäger im Revier den Hundehalter anspreche, der seinen Hund wieder nicht angeleint hat, dann ist das andersrum ja genau das Gleiche. Manch einer kriegt ja auch einen Schreck, oh, jetzt kommt der Jäger, Mist, und der Köter ist gerade wieder 10 Meter weiter weg. Das kann man auch anders machen. Da kann man auch entsprechend freundlich rangehen und schon ist das ein ganz anderes Zusammenkommen.
Ja, und der eigene Pfiffi sollte vor allen Dingen in dem Moment auch an der Leine sein, ne?
Ja, das vergessen auch einige. Da heißt es dann ja, der hört und der darf das, aber ne, das sind auch halt so Grenzfälle, genau.
Ja, ich liebe ja so alte, vom Aussterben bedrohte Sprichwörter und wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Das war schon vor langer Zeit gültig und gilt wahrscheinlich auch noch lange in der Zukunft.
Das ist ein Sprichwort, das wir bei der Verkehrskontrolle sehr, sehr wahrnehmen und ganz weit vorne haben. Na klar.
Ja. Du, Olaf, vielen herzlichen Dank. Das war Ja, super spannend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne und damit Weidmanns Heil und weiterhin viel Erfolg bei der Jagd.
Weidmannsheil wünsche ich dir auch. Du, bis bald.
Jo.
Ja, ihr Lieben, das soll es jetzt auch gewesen sein. Die 105. Jagdcast-Episode, oder wie ich sie auch als Arbeitstitel nenne, die Ode an die Polizei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht das eine oder andere mitgenommen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Weidmannsheil.